Seid ihr alle da? Ja, ja. Der Schofar hat uns ordentlich in den Ohren gedröhnt, uns aufgeweckt. Ja. Ja, der Schofar taucht überall auf, das ist auffällig. Egal wo ich hinkomme, immer ist ein Schofar dabei. Ja. Ja, es ist für mich ein bisschen befangen, so in der Schule zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Unterricht hat begonnen. Eure Schulhefte habt ihr hoffentlich zur Hand und alles gut. Ja, also Schule war nicht mein Traum, muss ich sagen. Eher der Albtraum. Ja, das ist lange her, aber ja. Und doch ist der kleine Frank noch im großen Frank und weiß genau, wie das in der Schule läuft. Sei nicht der du bist, sondern der wir dir sagen, der du sein sollst. Das ist so ein gefährliches Erziehungskonzept, ne? Sei nicht der du bist, sondern sei der wir wollen, dass du bist. Das ist der ganze große teuflische Konflikt, in dem wir uns befinden, dass die eine Seite will nicht, dass wir sind, die wir sind. Die will, dass wir sind, was sie will, dass wir sind. Statisten im Film der Welt, im Kino der Welt, aber nicht, dass wir uns selber finden. War in meiner Schulzeit kein Fach, sich selber finden. Es fand sich auch keiner. Und die Eltern wussten auch nicht, wer die Kinder sind. Und ja, auch wer sie selber sind, wussten die auch nicht. War in ihrer Schule ja auch kein Fach gewesen. Also große Verwirrung darüber, wer wir eigentlich sind. Erweckung hat immer damit zu tun, dass wir entdecken, wer wir eigentlich wirklich sind. Und wir wissen es nicht. Wir haben eine Meinung darüber. Und der Heilige Geist hat seine liebe Mühe, uns diese Meinung irgendwie in Frage zu stellen, bis wir für möglich halten, vielleicht sind wir ganz anders. Wir sind noch nicht dazu gekommen. Wir mussten arbeiten. Wir mussten Geld verdienen. Wir mussten dies, wir mussten das. Und dafür muss man ja nicht man selber sein. Du musst auch nicht du selber sein, um in der Gemeinde in der Reihe zu sitzen, oder? Musst du auch nicht du selber sein. Es wird dir gesagt, was du zu tun hast, und dann tust du das, und dann bist du gut. Und wenn nicht, nicht. Es ist überall dasselbe. Wir haben damit zu tun, und ich habe damit natürlich auch zu tun gehabt, und bin da durch viele tiefe Prozesse gegangen, und ja, so gehen wir alle. Wenn die Erweckung beginnt, geht's immer bis hinab in die Wurzeln, wo das Durcheinander angefangen hat und wo wir uns selbst auf dem Weg verloren haben. Deswegen dauert das mit der Vorbereitung auf die Erweckung so lang. Also diese Buße hat nichts mit Büßen zu tun, ne? Ich hoffe, das ist euch allen klar. Das Wort ist leider sehr belegt, sehr negativ belegt, aber bei Buße geht es nicht um Büßen, sondern dass wir neu denken, anders denken, dass wir eine völlig neue Idee kommen, worum es alles geht. Amen. Eine völlig neue Idee, worum es alles geht. Und unser Kopf leistet Widerstand. Ich will nicht so viele neue Ideen. Das Nachdenken ist mir zu anstrengend. Ich habe schon so lange nicht mehr nachgedacht. Das Denken haben auch andere übernommen. Das habe ich nur nachgeplappert aus dem Fernsehen. Erweckung braucht Buße. Buße ist auch, dass wir neu denken. Neu denken lernen. Eine völlig neue Idee bekommen, worum es alles geht. Hast du aufgeschrieben? Gleich für die Besprechung. Völlig neue Idee, worum es alles geht. Der größte Feind meiner Meinung nach des erweckten Lebens ist, dass wir meinen, wir wüssten. Wir meinen, wir wüssten schon. Wir haben ja die Bücher gelesen, wir haben ja, sind ja schon 100 Jahre lang bekehrt, 500 Jahre lang machen wir schon Gemeinde, wir sind sowas von Experten. Wir wissen, wie der Hase läuft. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt dir, du hast keine Ahnung. Alles zurück auf Los, alles zurück auf Anfang. Der Anfang beginnt immer am Anfang. Wir würden gerne am Ende anfangen. Na, der Heilige Geist fällt und jums und alles passiert ganz automatisch, wie von alleine. Dann würden wir glauben, dass es eine richtige Erweckung ist. Aber dass der Heilige Geist uns durch den Mangel dreht, mit uns bis in die Wurzeln geht und diese ewigen 100 Jahre lang Seelsorge und nochmal und wieder und dann ist noch was zu heilen. Aber irgendwann kommst du aus der Unterwelt wieder an die Oberfläche. Siehe da, es gibt dich noch. Man hatte dich schon abgeschrieben. Und da tauchst du wieder auf aus dem Nichts, aus dem Nirgendwo, im Irgendwo, keine Ahnung, wo du gewesen bist. Und siehe da, du bist ein anderer Mensch. Du bist verwandelt worden, und zwar von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Erweckung beginnt immer innen, immer im Kern, immer in den Wurzeln. Wer nach oben viel Frucht bringen will, muss tief hinab in die Wurzeln. Und die ganze Gemeinde sagt, oh nein. Diese schreckliche Wurzelbehandlung, Hilfe. Das tut weh, genau, und oh je, aber so ist das, so ist das. Also ohne diese Wurzelbehandlung, ohne dass wir in die Tiefe wachsen, können wir nicht in die Höhe wachsen. Das eine bedingt das andere. Viele wollen nur in die Höhe wachsen, wollen nur viel Frucht bringen, sollen wir ja als Christen, ne? Aber der Heilige Geist sagt, ja, ja, das ist ja auch schön, aber dafür gehen wir erstmal in die Tiefe, in die Finsternis, hinab zu den dunklen Kammern und Wurzeln und so, wo du nicht hin willst. Und alle sagen, das musst du nicht und wir beten dagegen und keine Ahnung. Ja, es gibt eine Zeit, in die Finsternis zu gehen und es gibt eine Zeit, wieder aus ihr herauszukommen. Halleluja. Genau. Es gibt aber kein Drumherumkommen. Gott muss mit uns zurückgehen bis auf Los, bis auf den Anfang und von vorne anfangen, aber diesmal anders. Wir werden noch einmal geboren. Viele Christen glauben, wenn ich mich bekehrt habe, bin ich wiedergeboren. Die Sache ist fertig. Ich gehe in die Gemeinde, ich lese die Bibel, ich zahle meinen Zehnten und fertig. Den Rest regeln die Experten, von der Wiege bis zur Bahre. Bequemer, aber so funktioniert das nicht. Eine Wiedergeburt, dass wir noch einmal geboren werden, ich meine, manche, ich nicht, aber manche anderen, also die Frauen vor allem, haben schon Kinder bekommen. Und, und das ist so eine Sache mit einer Geburt. Huh? Wie schön ist das? Wie wunderbar. Wirklich. Sieht aus wie reine Gnade. Herrlichkeit. Mit Schweiß und Blut und Geschrei und Tränen und ja. Und die Frauen machen das mit, weil wenn das Kind kommen will, dann haben sie auch keine Wahl. Und dann muss das und es zwingt sie. Und du sagst, ich möchte mal eine Pause haben, ich kann nicht mehr. Und das Kind, es ist mir ganz egal, was du willst. Ich will jetzt geboren werden. Jetzt und hier. Wer setzt sich durch? Das Kind. Aber eine Geburt ist keine leichte Sache, oder? Eine Geburt ist keine leichte Sache. Ich glaube, viele Christen sind gar nicht wiedergeboren. Die sind zwar gezeugt. Die sind gezeugt, es hat etwas angefangen, das ist wahr, aber so richtig wirklich geboren, kommen die mir gar nicht vor. Viele kommen mir ehrlich gesagt so vor, als würden sie im Geburtskanal stecken, schon 10 Jahre lang. Sehr unangenehme Position. So, du hängst in diesem Geburtskanal, es geht nicht vor und nicht zurück und die Wehen drücken von hinten und du hast Angst rauszukommen und du weißt nicht, was erwartet dich auf der anderen Seite. Die Wirklichkeit. Gott bewahre uns vor der Wirklichkeit. Lass uns weiter Gemeinde spielen. Im Geburtskanal. Kirche im Geburtskanal. Da stehen viele, viele Kirchen, wirklich. Und da musst du nicht unbedingt geboren werden. Aber Geburt ist so eine Sache. Es ist eigentlich diese Bauchdecke, wenn die Schwangerschaft hoch ist. Das ist doch nur so dünn, ne? Das ist so dünn und das eine ist drinnen und das andere ist draußen. Und die Welt da drinnen ist eine ganz andere Welt als die Welt da draußen. Die ist doch nicht das Gleiche, nur ein bisschen fromm. Viele Christen meinen, Erweckung ist, ja, alles bleibt beim Alten, alles ist, wie es ist, nur ein bisschen besser. Aber ein bisschen von dem, was nicht funktioniert, ein bisschen mehr davon, ich meine, warum soll das funktionieren? Also Geburt ist ein Hinnehmen zu und die Schmerzen nehmen zu und deine Form geht verloren und du siehst aus wie, ja, wie du nicht aussehen willst und dann willst du essen, was du nicht essen willst und dann geht das immer so weiter und die Hormone und ach, wollen wir gar nicht drüber reden. Ne? Aber wir wissen, es ist von Gott, oder? Ein Kind ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Und der Engel Gabriel kam zu der ledigen jungen Maria und sagte ihnen, du Begnadete, ich bringe dir die Gnade Gottes. Du wirst schwanger. Aha. Ja. Wie jetzt? Ich werde schwanger. Ich, die ledige junge Frau. Vorher war der Engel bei einer alten Frau gewesen, unfruchtbar, alte Frau, unfruchtbar. Elisabeth wird auch schwanger werden. Zwei Gnadenschwangerschaften. Hast du schon mal gebetet, dass die Gnade Gottes auf dich kommt? Wer weiß, was sie dir bringt, ne? Wir haben so unsere Vorstellungen, was die Gnade uns so bringt. Aber doch nicht, dass wir schwanger werden. Das passt gerade wirklich nicht in unser Konzept. Ne? Und eigentlich, das haben wir nicht geplant und das geht auch gar nicht. Und der Engel, doch, doch. Doch, doch. Du wirst sehen. Wir sprechen uns hinterher wieder. Ja, seltsame Gnade. Ne? Wir lesen diese Texte und wir lesen nicht, was da steht. Wir sind damit fertig. Wir kennen die Geschichte. Wir haben das gelesen, tausendmal gelesen und die Weihnachtsgeschichte und dies und das und wir überlegen nicht mehr, wie wäre es, wenn mir das passiert. Und ich zu den Ältesten meiner Gemeinde gehe und ihnen sage, bei mir war ein Engel im Wohnzimmer. Aha, bei dir im Wohnzimmer. Es war Gabriel. Ja, klar. 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 Und was hat er dir für eine gute Botschaft gebracht? Dass ich schwanger werde. Aha, natürlich. Es ist absurd. Das echte Evangelium ist so absurd. Es ist so anders, als wie wir das so gehirngewaschen verstehen. Ja? Wir haben das alles so religiös verklärt und diese Elisabeth, die sind alle unheimlich fromm und die sind alle sowas von mittelalterlich, ich weiß es nicht. Ne? Aber vielleicht waren die das gar nicht. Vielleicht waren die ganz normal. So wie du. Was machst du, wenn der Engel kommt? Polizei rufen. Hier ist jemand eingebrochen. Ich weiß nicht, wie dieser Mann in mein Wohnzimmer kommt. Hilfe! Denn wir rechnen nicht damit, dass passiert, was in der Bibel geschrieben steht. Hallo, da sind wir drüber. Das war einmal. Das sind die Märchen von Anno Dazumal. Bei uns aufgeklärten, modernen Christen, ja, da passiert es doch wohl nicht. Wo soll Gabriel hin? Zu uns? Oder geht er zu irgendeinem Moslem am Ende der Welt? Man hört ja solche Geschichten. Ja, also das ist für uns eine Herausforderung in Sachen Buße, weil wir haben Bilder. Wir haben unseren Kopf voller religiöser Bilder. Wenn wir Gabriel hören, haben wir schon eine Vorstellung. die Flügel und wie der dann also da sich sehr fromm benimmt und halt dann sehr fromm die Schwangerschaft ankündigt. Leute, war das fromm? Wie fromm war das? Bei Zacharias, der Priester Zacharias geht in den Tempel. So, er soll jetzt da an den hochheiligen Altar gehen und er soll jetzt da also Buße bewirken für das Volk und so weiter. Ja, und alles ist vorgeschrieben, oder? Was der Priester anhat, wie der da einher schreitet, wie der da reingeht. Und das Volk war versammelt und der Priester schreitet jetzt also in den Tempel und alles ist genau rituell vorgeschrieben und er geht da hinein und dann steht da an den Altar gelehnt ein Engel. Ja, das steht im Handbuch für Pastoren nicht drin. Es steht nicht drin, was passiert, wenn Gott in seinem Haus auftaucht. Das ist einfach nicht vorgesehen. Sowas passiert einfach nicht. Es kann doch nicht sein, dass am Altar des Herrn, im Haus des Herrn, ein Engel des Herrn steht. Das ist nicht, das kam in der Bibelschule nicht vor, in meiner auch nicht. Es kommt nicht vor, dass passiert, was passieren soll. Warum nicht? Unsere ganze Theologie ist darauf ausgelegt, dass es nicht passiert. Und was wir machen, wenn es nicht passiert? Eben was anderes. Aber was passiert, wenn es passiert? Was passiert, wenn es passiert? Was passiert, wenn das, was in der Bibel steht, passiert? Sind wir dann biblisch? Ich finde schon. Andere finden nicht. Die sagen, das ist wild. Das kann man ja gar nicht kontrollieren. Wie gut kannst du Gabriel kontrollieren? Ja, ich meine, der Priester hatte auch echt Schwierigkeiten. Ne? Was soll man jetzt sagen? Und er dachte sich jetzt, wahrscheinlich haben wir es voll vermasselt. Das Volk hat jetzt wirklich, ist dermaßen abgefallen. Und unsere Sünden sind jetzt also wirklich voll. Ne? Jetzt steht hier dieser Engel. Und wahrscheinlich, ich als Priester krieg gleich die Rechnung serviert für die Sünden der Nation. Und er überlegt, was soll ich sagen, was soll ich Frommes sagen? Er überlegt, er rattert sich, ich bin der Priester, hallo, ich muss hier zurechtkommen. Und was soll ich sagen? Und vielleicht ist der Engel gar nicht echt und vielleicht bilde ich mir das alles ein, aber der Flügel hat sich bewegt und es ist Wind, ist in diesem Heiligtum, wo noch nie sich der Wind bewegt hat, irgendwas, also hier, und er weiß auch nicht. Ne? Und das Volk steht draußen und wartet. Wo bleibt unser Priester? Und dann schließlich sagt der Engel, Zacharias, ich wollte dir nur mal sagen, deine Frau wird schwanger. Ja. Ich meine, wie jetzt? Hier im Heiligtum, an dem heiligen Altar, muss Gabriel auftauchen und mir sagen, meine Frau wird schwanger. Und natürlich, Zacharias ist doch so modern, dass er weiß, also es geht gar nicht, ne? Klärt den Engel auf. Also ich meine, du bist zwar Gabriel, aber ich wollte dir sagen, es geht, ja, du weißt, also es geht nicht. Ne? Ich meine, vielen Dank für den Versuch, aber das geht gar nicht. Das findet der Engel auch nicht lustig und sagt, ja dann werden wir dich mal zum Schweigen verdonnern, dass du nicht mehr so viel widersprichst, bis es dann passiert ist. Und es passierte. Und er sprach. Ja, also so gehen die Evangelien los, ne? Also so gehen die Geschichten los und erfüllt vom Heiligen Geist sprach dann Zacharias über dieses Kind und erfüllt vom Heiligen Geist sprach Elisabeth über Maria und über das Kind und erfüllt vom Heiligen Geist das Magnificat Maria und so weiter. Du liest von einer Erfüllung mit dem Heiligen Geist zur nächsten. Dann gehen sie in den Tempel. Simeon, Hanna, eine Prophetin, die Alten tauchen hier auf. Die war 87. Hey, mit dem Rollator ist sie bestimmt in den Tempel gefahren. Jedenfalls, sie ist in unseren Augen nix, aber sie weiß, was das für ein Baby ist. Die Priester ja nicht. Das ist irgendein Baby, das hier eben am achten Tag beschnitten werden muss. Eins von vielen. Aber Hanna weiß, nee, dieses Kind ist ein anderes Kind. Und Simeon steht da. Der Geist gab ihm eine Zusage. Du wirst das Heil Israels noch sehen, ehe du stirbst. Vom Geist geführt ging er in den Tempel und da war das Kind. Ja, das war einmal. Ne? Das sind die schönen Geschichten, die einmal waren. Und ihr werdet ein Kind finden, das Zeichen des Retters für die ganze Welt, des Lammes Gottes, das die Sünden der Welt wegträgt. Was ist das Zeichen? Windeln, Krippe, Stall. Ja, genau. Das kannst du doch keinem erzählen. Wir haben das dann auch sehr gut aufgearbeitet. Ne? Wir haben den Stall in den Schwarzwald verlegt. Und die Tiere sind auch fromm und wir haben das alles, haben wir sowas von schön gemacht. Und diese Magier aus dem Osten haben wir zu drei heiligen Königen erklärt. Und wir haben das alles ein bisschen umgeschrieben, die Geschichte. Ne? Und jetzt ist die Geschichte so heilig, jetzt ist die Geschichte so fromm, so triefend von Religion, dass keiner von uns mehr auf die Idee kommt, das könnte mir auch passieren. Und wenn es dir passiert, weißt du nicht, was dir passiert. Denn es ist nicht vorgesehen, dass passiert, was passieren soll, wenn es nach der Bibel geht. Ist Gott nicht derselbe gestern und heute und morgen? Also so steht es geschrieben und die ganze Gemeinde sagt, ja natürlich, aber den Gabriel in meinem Wohnzimmer, ich weiß nicht. Dann komme ich in die Psychiatrie. Wir haben Anstalten dafür. Also Gott hat es nicht leicht mit uns. Ne? Wie geht man mit diesen Leuten um? Wie kriegt man die dazu, das Heilige zu gebären? Wie kriegt man die dazu, wiedergeboren zu werden? Wiedergeburt. Ja, also das Kind da drin und das Kind da draußen, das ist ein großer Unterschied. Ja? So, wenn das Kind übertragen wird, gibt es große Probleme, große Probleme. Ne? Und dann muss der Kaiserschnitt her und dann, ach, und furchtbare Dinge. Wenn das Kind da drin bleibt, aber es soll rauskommen und dann wird das Kind geboren in eine Welt, die es noch nie zuvor gesehen hat. Und seine Sinne erweitern sich, seine Wahrnehmung wird immer besser. Und es fängt an, bis zum Gitter von seinem Bettchen zu gucken. Da ist seine Welt zu Ende. Schön, ne? Lassen wir es dabei. Aber in Wahrheit ist es doch so, die Welt dieses Kindes ist diese ganze Welt, oder? Also dieses Kind kann den Radius erweitern, das kann so trainiert werden, das kann so wachsen, das kann so stark werden, dass es das Zimmer verlässt, das Haus verlässt, in die Schule kommt. Die Schule hoffentlich auch irgendwann wieder verlässt. Also das Kind kann unendlich wachsen. Es kann die ganze Welt. Jesus sagt, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird, werdet ihr meine Zeugen sein bis an die Enden von Schaumburg-Lippe. Bis an die Enden der Welt. Wie viel Kraft braucht das eigentlich? Ja, da fragen wir die Missionare. Ne? Wir haben Experten für alles. Ich bin nicht gemeint. Natürlich nicht. Du Wiedergeborener Christ. Also wenn diese Geburt, wenn wir in diesen Dingen vorangehen, wenn wir erwachsener werden, wenn wir reifer werden, dann werden wir fähig für die ganze Welt und für den ganzen Himmel übrigens auch noch. So, wir haben eine ungeheure, unglaubliche Kapazität als Menschen, nur dass wir davon ja gar nichts wissen. Mein Paradebeispiel ist an dieser Stelle immer gern Psalm 8. Psalm 8. Auch vor Pfingsten, ne? Mal schnell ins Neue Testament verschieben. Also in Psalm 8, da heißt es die bekannten Worte, wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch? Gute Frage, erste Frage. Was bin ich? Es gab eine Sendung auch hier. Was bin ich? So, damit geht das alles los. Du hast den Menschen, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst. Also das sind zwei Dinge, die dich zum Menschen machen. Dass Gott an dich denkt. Was denkt der? Hoffentlich was Gutes. Welche Gedanken hat Gott über dich? Es ist so wichtig, diese Frage. Damit beginnt es alles. Was sieht Gott in mir? Er hat dich doch geschaffen vor Grundlegung der Welt. Also so ganz zufällig bist du jetzt nicht hier. Die Welt sagt, du bist der reine Zufall und du bist ein Evolutions-, weiß ich nicht, Zufallsprodukt und du bist kurz hier, dann wieder weg. Und wichtig bist du also wirklich nicht, du bist nur einer von viel zu vielen Essern. Eigentlich musst du nicht hier sein. Arbeit haben wir auch nicht für dich. Weiß ich nicht, müssen dich mal sehen, was wir mit dir. Ja, was hat unsere Kultur für ein Bild? Was haben wir humanistischen Leute für ein Menschenbild? Liebe Leute, Menschenrechte, ich weiß nicht, da müssen wir noch schwer dran arbeiten. Denn wir lassen Menschen ungern sein, die sie sind. Menschen. Wir wissen auch nicht, was ein Mensch ist. Es ist auch kein Thema. Hauptsache, wir werden leistungsfähig und wir können arbeiten, wir können Geld verdienen. Und Gott schuf den Menschen zum Geldverdienen. Ja, klar. Das wollen wir ja auch. Wir beten Gott, gib uns Kraft, um Geld zu verdienen. Und Gott gibt uns keine Kraft, um Geld zu verdienen. Wofür gibt er dir denn Kraft? Mensch zu sein. Ein Mensch zu sein. Ein Mensch. Was sind Gottes Gedanken über dich? Was hat er sich mit dir gedacht? Wofür bist du in dieser Welt? Was steckt in dir, was diese Welt durch dich braucht? Sonst wärst du ja nicht hier. Das alles hat einen Sinn. Das alles folgt einer höheren Agenda, einer höheren Geschichte. Gott sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind höher als eure Wege. Aber Gott würde ganz gerne uns seine Gedanken mitteilen. Amen. Und er würde ganz gern uns auf seinen höheren Wegen führen, oder? Er würde uns gern Flügel geben, dass wir auffahren. Mehr in eine Höhe, wo alles ganz anders aussieht als von da unten. Brauchen wir das oder nicht? Wir brauchen das. Jesus nahm einige von seinen Jüngern, 3 Stück nahm er zur Seite. Sehr gut. So beginnt es immer. Du wirst zur Seite genommen. Und er nahm sie zur Seite und er führte sie auf einen hohen Berg. Aha, das ist dieses in die Höhe. Er führte sie auf einen hohen Berg. Und auf diesem hohen Berg wurde er vor den Augen der Jünger verwandelt. Sein Angesicht leuchtete wie, ja, das kann ja nun nicht sein, ne? Wie die Sonne. Konnte man ihn gar nicht mehr angucken. Was ist das, wenn jemand leuchtet wie die Sonne und seine Kleider wurden durchscheinend weiß und durchscheinend und damit nicht genug. Also auch Petrus wusste auch nicht, was er sagen sollte, ausnahmsweise. Und hat nur irgendwas geredet, da steht, er wusste nicht, was er redete. Ganz genau. Wir wollen mitreden, nur dass wir keine Ahnung haben von dem, was vor sich geht. Okay, also die Jünger sind wirklich überwältigt und sie sind wirklich geschockt, was geht hier vor sich. Und wir haben ja auch schon unser Bild von Jesus, das ist so ein braver, junger Typ, der keiner Fliege was zu Leide tut, der in seinem weißen Gewand und seinen Sandalen da durch die Gegend geht und allen sagt und alles segnet und alles ist gut. Ja, aber jetzt leuchtet er wie die Sonne. Was machen wir? Weil die Jünger nicht wussten, was sie tun sollten, wurden sie ohnmächtig. Abschalten. Jetzt muss man abschalten. Genug, genug, genug. Hilfe, Hilfe, ne? System runterfahren. So. Also ausgenockt. Dann wurden sie wieder wach. Und da steht, als sie in der Herrlichkeit völlig erwacht waren. Als sie in der Herrlichkeit völlig erwacht waren, sahen sie Mose und Elia. So das, was wir normalerweise für unsichtbar halten, das sahen die jetzt. Glaubt ihr, das Unsichtbare ist wirklich so unsichtbar? Oder ist es, dass wir nicht sehen, dass wir nicht wach genug sind und wir halten es auch nicht aus? Das ist ein bisschen zu heftig, ne? Wenn die Sonne dermaßen aufgeht. Vielleicht werde ich auch durchscheinend. Vielleicht ist es ein Licht und in diesem Licht kann überhaupt keine Finsternis mehr bestehen. Da gibt es auch keinen Schatten mehr. Da gibt es gar nichts mehr, was nicht Licht ist. Ja, also für Petrus, okay. Aber ich weiß nicht. Ich bleib unten im Tal und mach Sozialarbeit. Gute Idee. Ja, also, die waren wie erschlagen von dem Licht, sie waren wie erschlagen von der Herrlichkeit. Jetzt irgendwann ist ihr System wieder hochgefahren und siehe da, jetzt sahen sie Mose und Elia. Warum sahen die denn Mose und Elia? Weil Mose und Elia sind zwei Vertreter der großen Geschichte Gottes. Amen. So, und auf einmal sahen sie, und Jesus ist auch, wir alle sind ein Teil einer höheren Geschichte. Unser Horizont muss ein bisschen weiter gehen, wie nur bis zu unserem Bauchnabel. Es geht um mehr als nur um uns. Das ist ja nicht zu glauben. Wir dachten, alles geht um uns, wir sind Humanisten. Hallo? Im Mittelpunkt steht der Mensch. Und alle, ja, das ist gut. Jesus aber in der Mitte. Schon mal gelesen? Jesus aber in der Mitte. Jesus aber am Rand. Auf dem Berg. Weit weg. Leuchtet wie die Sonne. Wir sind beschäftigt. So sehr wichtig. Jesus, das ist alles geschrieben, damit jeder von uns das erlebt. Glaubt ihr das? Wofür steht das in der Bibel? Damit du informiert bist, vor ein paar tausend Jahren war einer auf dem Berg und hat Jesus leuchten sehen. Ja, das ist sehr wichtig zu wissen für dich, ne? Kannst du dir was von kaufen? So, da steht alles geschrieben, damit wir es erleben. Weil dieser Jesus, der hat sich ja doch gar nicht verändert, oder? Er ist doch unserer Theologie nach derselbe. Ja, ist er oder ist er nicht? Lassen wir ihn oder lassen wir ihn nicht? Vielleicht sind wir alle abgeschaltet. Und Erweckung ist, du wirst wieder wach in der Herrlichkeit. Und in dieser Herrlichkeit siehst du die Herrlichkeit. Und wenn du nicht aufwachst in der Herrlichkeit, siehst du die Herrlichkeit eben nicht. Bist du drin oder bist du draußen? Bist du geboren? Bist du durch diese Membran, bist du über diese Schwelle gegangen? Bist du in diese Herrlichkeit hineingekommen, hineingeboren? Man kann die nicht erarbeiten, die Herrlichkeit. Hm? Die Herrlichkeit, da kannst du nur hineingeboren werden. Aber damit nicht genug. Also jetzt waren sie ausgenockt worden vor lauter Licht. Jetzt sind sie also völlig aufgewacht, sehen Elia, sehen Mose. Und dann über den Kommentar von Petrus wollen wir uns ja jetzt nicht unterhalten. Und dann, und dann zu allem Überfluss kam jetzt eine lichte Wolke. auf diesem Berg. Ja, was war denn das für eine lichte Wolke? So, die Israeliten wussten ganz genau, was das für eine Wolke war. Die Shekinah, die Wolke der Herrlichkeit, die Wolke, aus der Gott spricht. Und er sprach. Ne, diese Jünger. Was mussten die mitmachen? Jetzt kommt auch noch die Shekinah, jetzt kommt auch noch die Herrlichkeitswolke, die sonst nur auf den Tempel kommt und auf ganz, ganz, ganz fromme Leute. Ja, genau. Und aus dieser Wolke spricht Gott und sagt, das ist mein geliebter Sohn, den hört. Okay. Petrus hatte gehofft, man hört auf ihn, ne? Baut ein paar Hütten. Wir packen an, wir machen was, wir bauen die Gemeinde. Hallo? Hier gab es aber nichts zu bauen. Hier ging es darum, erleuchtet zu werden. Wir müssen das Wort nicht den Esoterikern überlassen. Das ist total biblisch, dieses Wort. Ja. Es geht so viel um Licht. So viel um Licht. Und dass das Licht uns erleuchtet. Der Herr gebe uns den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen unserer Herzen, dass wir sehen, was die Hoffnung der Berufung, was das Erbe der Heiligen, was die Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Die hat er wirksam werden lassen in der Auferstehung Jesu aus den Toten. Was wird die mit dir machen? Ja, die wird dich auch auferstehen aus den Toten, diese Kraft. Was weißt du von dieser Kraft? Nix, war nie ein Thema. Ne? Aber wenn die Erleuchtung kommt, wenn der Heilige Geist dich auf den Berg bringt, wenn deine Stunde kommt, ja, dass du in die Sonne getaucht wirst, in ein Licht, das ist nicht so, weißt du, ein paar Watt mehr. Das ist so, das kann man gar nicht in den Gemeindesaal halten. Hast du schon mal versucht, die Sonne hier reinzubringen? Ja, mit einer Kerze haben wir eigentlich schon unsere brandschutztechnischen Schwierigkeiten. Ne? Also ich weiß nicht, was ist, wenn die Sonne aufgeht? Sind das alles nur Metaphern? Sind das alles nur nette Bilder, um uns bei der Stange zu halten? Oder sind das Realitäten? Ist Jesus wirklich so? An Pfingsten fiel Feuer auf diese Jünger. Wie stellen wir uns dieses Feuer vor? So, Kerze? Brandschutzverordnung gewahrt oder nicht? Ich meine, die ganze Stadt lief zusammen. Ich glaube, die Feuerwehr vorne weg. Die Feuerwehr klopft an die Tür. Es brennt bei euch. Merkt ihr das denn nicht? Und die Zuständigen, was sollen wir sagen? Die Feuerwehr ist noch, wir haben das, das stand auch im Pastorenhandbuch nicht drin. Es stand nicht drin, was passiert, wenn es passiert. Es steht nicht drin, was passiert, wenn das Feuer ausbricht. Und die Feuermelder losgehen. Wir haben da noch nie drüber nachgedacht. Aber wir sind 100 Jahre lang Christen. Warum haben wir nicht darüber nachgedacht? So geht es doch los. Pfingsten, hallo? Und was war an Pfingsten? Da war das Geräusch von einem mächtigen Sturm. Steht da. Ich habe das einmal gehabt, immer wieder erzähle ich es gern, in Sibirien. In Sibirien habe ich gepredigt und der Sturm kam ins Gebäude. Und die Vorhänge, das war auch hoch, so wie hier. Und dann alte, zerschlissene, schwere Vorhänge, die hoben sich dann in dem Wind bis an die Decke. Und ja, ich war der Sprecher. Kam in meinem Skript nicht vor. Es kam in meinem Skript nicht vor, was passiert, wenn es passiert. Kam einfach nicht vor. Ne? Ja, jetzt wurde ich also völlig überrumpelt, dass Gott das tut, was geschrieben steht. Wusste damit nichts anzufangen. Ich dachte, irgendjemand muss die Fenster zumachen, irgendwo zieht es, irgendwas ist. Ich habe also nur solche Ideen gehabt. Während die Gemeinde wie vom Donner gerührt, die saß in diesem Wind des Geistes. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber ich war nicht bei der Sache. Ne? Ich war nur, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Anstatt zu sagen, Schluss mit dem Machen. Hinsetzen, da sein, einfach nur da sein. Wie schwer das ist, ne? Wie Petrus. Ich dachte auch, wir müssen jetzt was unternehmen. Ne? Wir müssen ja was tun. Aber ich wusste auch nicht, was zu tun war. Der Wind hat es mir auch nicht geflüstert. Der wehte einfach in der Versammlung. Scary. Und die Leute da, Sibirien, die hatten Zeit. Die waren sowieso gekommen, nicht um wieder zu gehen. Die waren gekommen, um so lange es geht, zu bleiben. Den ganzen Tag gerne. Und so saßen die in dem Wind. Und ich war nervös. Was soll ich tun, wenn passiert, was geschrieben steht? Ach, ist das schön. Meine Meinung über Erweckung ist, dass wir zurückkehren, das ist die Buße, dass wir zurückkehren zum Wort, dass wir zurückkehren zum Anfang, dass wir zurückkehren zu dem, was geschrieben steht und anfangen, es zu glauben. Anfangen, davon auszugehen, das steht nur da drin, weil es immer so passiert. Nicht, weil es einmal in der Weltgeschichte so passiert ist, sondern weil Gott es immer so macht. Es ist ein Muster. Es ist ein Muster. Und wir alle müssen diese Dinge erleben. Wir müssen so etwas nicht nur wissen, ja, sondern wir müssen es erleben. Das Evangelium ist keine Wissenssache, sondern eine Offenbarungssache. Die Herrlichkeit muss sich uns offenbaren. Die Herrlichkeit muss uns berühren. Sie muss uns abschalten und wieder anschalten. Ja, also so, das geht gar nicht anders. Ja, sonst reden wir wie die Blinden über die Farbe. Ne? Ah, und das ist so wichtig. Die Herrlichkeit. Es heißt doch das, wo der Geist des Herrn ist, Freiheit. Was für eine Freiheit. Die Freiheit, das Angesicht von Jesus, das, by the way, wie die Sonne leuchtet, ne? Und alle sagen, ja, ganz genau, ja, das wusste ich doch. Also sein Angesicht leuchtet, und jetzt der Heilige Geist befreit uns von dem Schleier vor unseren Augen. Ne? Das wird verglichen mit Mose, wo der da von dem Berg runterkam, von dem Sinai, 40 Tage in der Herrlichkeit. Ja, da kam der alte Mose wieder runter, ne? Den haben sie voll abgeschrieben. Nach 40 Tagen ist jeder tot und der alte Mann sowieso. Nee, war er nicht. Ne? Jetzt kam der wieder. Ach du Schreck, ne? Mose kommt wieder. Gerade wollten wir umkehren. Wir haben alles fertig gemacht. Da kommt er wieder. Nee, jetzt. Nach 40 Tagen und sein Angesicht leuchtete, denn Gott lässt sein Angesicht leuchten über uns und ist uns gnädig. Aha, und wenn sein Angesicht über dir leuchtet, was wird mit deinem Angesicht passieren? Es wird auch leuchten, denn du bist gemacht, ihn anzuschauen. Und in diesem Anblick, Angesicht zu Angesicht, erkennst du dich selbst. Da weißt du, wer du bist. Mose kommt wieder. Tafeln unterm Arm, die Tablets. Ja. Und sein Angesicht leuchtet. Natürlich, wir haben daraus so einen blassen Heiligenschein gemacht, ne? Ich glaube, das ist völlig falsch. Ich glaube, sein Angesicht hat auch ziemlich. Da steht, man konnte ihn nicht angucken. Ja, weil er so leuchtete oder weil er so fromm war. Warum konnte man Mose nicht angucken? Weil das Licht war sowas von hell. Unheimlich. Haben sie eine Decke drüber geworfen, vielleicht auch ein paar Brandschutzdecken. Nehme ich an, waren das. Ich meine, hallo, nachher fackelt noch das Heiligtum ab oder was in Mose hier. Also, das war noch gar nicht. Das kam dann erst. Ja, also jedenfalls Mose Angesicht, das Angesicht von Mose war auch, es leuchtet. Und jetzt steht da in 2. Korinther 3, das, wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Die Freiheit von dieser Decke. Da steht bis heute, wenn die das Wort lesen, wenn die das lesen, was geschrieben steht, ist es wie eine Decke auf ihnen. Sie lesen das, sie haben das 1000 Jahre lang gelesen, 1000 Jahre lang ausgelegt. Aber dass das passiert, war ihnen, ja, das konnten sie nicht sehen, nicht begreifen. Es war etwas dazwischen. Und jetzt heißt es, dass der Heilige Geist die Freiheit bringt, dass wir mit aufgedecktem Angesicht, entschleiert, enthüllt, das Angesicht des Herrn anschauen. Nicht auslegen, anschauen. Wir schauen ihn an, wir schauen das leuchtende Angesicht des Herrn an und werden verwandelt. Aha, wir werden nicht informiert für die nächste Predigt, wir werden verwandelt. Ja, in was werden wir denn verwandelt? Von der Raupe in den Schmetterling, würde ich vorschlagen. Also wir werden verwandelt in sein Bild. Und da sind wir doch ganz am Anfang der Geschichte angelangt. Am Anfang, als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn in seinem Bild. Ihn zum Bilde, Gott zum Bilde sind wir geschaffen. Wenn wir wissen wollen, wer wir sind, müssen wir ihn anschauen. Amen. Das geht nicht anders, es reicht nicht die Theologie, es reicht nicht die Auslegung. Ja, ja, das weiß ich, was da steht über 1. Mose und die Schöpfung. Das reicht nicht aus, du musst wieder in die Position kommen, vor sein Angesicht. Und der Schleier muss weggenommen werden, dass du ihn anschaust, wie er ist. Und dann wirst auch du, wie du bist. Das ist ja das, was die Welt nicht zulässt. Die Welt sagt doch, da sind wir wieder am Anfang angekommen, du sollst nicht sein, der du bist. Du sollst sein, wer wir wollen, dass du bist. Du sollst nicht dein Leben leben. Du sollst das Leben leben, was wir dir vorschreiben. Du sollst funktionieren. Funktionieren sollst. Und wenn du funktionierst, bist du gut. Und wenn du nicht funktionierst, bist du schlecht. Aber das ist ja nun nicht die Wahrheit, ne? Sondern die Wahrheit ist, du bist geschaffen von Gott in seinem Bild. Und der Heilige Geist nimmt den Schleier weg, den religiösen vor allem, dass du ihn anschauen kannst, wie er ist. Das ist ein Affront. Das ist das Ende der Kirche in gewisser Weise. Ne? Wir verwalten Götzenbilder von Gott. Wir verwalten exegetische Meinungen über Gott. Ja? Wir sind fertig mit Gott. Und er hat noch gar nicht angefangen mit uns. Und Jesus will das zur Seite tun, der Heilige Geist, der in Pfingsten in diese Hütte da gefahren ist und die Hütte konnte ihn nicht halten. Ne? Man musste raus aus der Hütte. Und in diesem Saal, in diesem Obersaal an Pfingsten, wie viele Leute waren da versammelt? 120, ne? Da waren nicht nur die 12 Jünger, die 11 plus der Neugewählte, sondern da waren 120. Und der Geist jetzt fuhr in diese Hütte, die Hütte war zu klein dafür, ne? Die Hütte wollte abbrennen und die Feuerwehr rückte an und die ganze Stadt kam zusammen. Glaubt ihr, die ganze Stadt würde zusammenlaufen, wenn ein paar sehr fromme Männer mit langen Bärten so kleine Flammen in irgendeinem Obersaal auf die fallen? Würde deine Stadt Notiz davon nehmen? Nee, ne? Ja, woher auch? Ne? Wen interessiert das? Unsere Bilder, unsere Vorstellungen von göttlichen Dingen sind zu klein. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Es ist zu klein. Wir haben Gott so klein gemacht, dass er in unsere kleine Box passt. Passt er aber nicht. Gott ist nämlich groß. Ja, das singen wir. Gott ist groß, aber bitteschön nur zwischen 10 und 12 am Sonntag. Und auch nicht zu groß, ja, sonst kriegen die Kinder Angst oder was. Oder die Feuermelder. Ne? Ich meine, wir haben hier Vorschriften. Ne? Muss auch Gott sich dran halten. Aber wenn er das nicht macht. Wir haben ein Problem mit Gott. Mit dem unordentlichen Gott. Der hält sich nicht an die Regeln. Hat Jesus sich an die Regeln gehalten? Ja und nein. Ne? Er hat die ein bisschen anders ausgelegt. Ne? Ja, und Kraft ging von ihm aus und heilte. Wie viele? Alle. Alle im Gottesdienst. Oder alle? Ja, da brauchst du dann schon Marktplatz, ne? Und dann brauchst du schon andere Kaliber, andere Facilities. Also das meiste, was wir lesen, geschah draußen, weil drinnen hatte man keinen Platz für sowas. Ja, aber wir haben das umgekehrt, wir haben das alles in eine kleine Box gesperrt. Und wenn Gott uns segnen will, kann er ja tun. Wir haben hier für ihn Zeit, aber bitte hoffentlich nicht. Ich meine, letztes Mal war ein bisschen lang, ne? Ich hoffe doch, dass es nicht zu lange dauert, ne? Wir haben noch viel zu tun. Und Gott sagt, ja, dann geht. Geht doch. Macht. Muss mich das interessieren, was ihr macht? Wann interessiert es euch mal, was ich mache? Ihr humanistischen, modernen Gläubigen, wo alles nur um euch geht, von A bis Z. Was ist, wenn das Feuer fällt und unsere Struktur ist abgefackelt und wir wissen nicht, was wir tun sollen? Wollen wir das Feuer dann löschen? Oder wollen wir es aushalten? Wollen wir das Feuer aushalten, die Geburt durchstehen? Ich weiß nicht, was du der Frau, die da in Wehen schreit, was du dir alles erzählst, wie viele Predigten du dir hältst über fromme, also anständige Wehen oder so. Also es interessiert überhaupt nicht. Ja, die schreit dich nieder. Das ist was anderes, ja. Und das ist auch nicht in einem gepflegten Setting und auch nicht in 2 Stunden von 10 bis 12. Ja? Wie lange dauert das eigentlich mit so einer Geburt? Ich habe gelesen, im Durchschnitt 13, 14 Stunden. Was ist das für eine Veranstaltung? Das ist ja wild. Für sowas haben wir echt keine Zeit. Abkürzen. Es muss schneller gehen. Wir haben zu tun. Erweckung to go. Im Discounter. Ihr Lieben, wenn das Echte kommt, werden wir merken, wir sind für das Echte nicht gerüstet. Wir haben überhaupt keine Idee, was das Echte ist. Wir haben da einen Film gedreht drüber. Und wir glauben, ja, jetzt wissen wir, was Sache ist. Ne? Aber wir wissen nicht, was Sache ist. Und das ist die Buße. Meiner Meinung nach beginnt es alles damit, dass wir akzeptieren, dass wir nicht wissen, wie es ist und wie es geht. Dass wir die Wirklichkeit nicht kennen. Wir haben das alles uns zurechtgelegt und wir haben da unser kleines Skript drüber geschrieben und wir haben da unsere Religion aufgerichtet, in der alles nach unserem Belieben geht. Ne? Und wenn Gott da einbricht, die meisten Gemeinden schmeißen ihn genau wie Jesus auf der Stelle wieder raus. Er stört, der Mann stört. Der weiß nicht, wie man sich im Gottesdienst benimmt. Hat Jesus das gewusst, wie man sich im Gottesdienst benimmt? Weiß Gott, wie man sich im Gottesdienst zu benehmen hat? Ja, das weiß der nicht. Ne? Vielleicht hält er das gar nicht für einen Gottesdienst. Könnte sein. Ne? Und mitten in dem Gottesdienst, Jesus, halt mal, ich wollte auch mal was sagen. Und die Zuständigen, oh nein, jetzt geht's los. Jesus in der Gemeinde. Oh. Jetzt meldet er sich zu Wort, Moment mal. Ja, Moment mal, jetzt ist es gut. Ne? Wir haben keinen Moment, Jesus, bitte nein, ne, doch. Was ist mit der Frau da hinten, die schon 18 Jahre lang gelähmt ist? Ja, was soll mit der Frau sein? Hallo? Können wir weitermachen? Und Jesus, wollen wir nicht was unternehmen wegen der? Ist das normal bei euch? Ist das bei euch normal? Und die, ja, bei uns ist das normal. Und am Sabbat übrigens, Jesus, heilt man nicht. Ne? Ist ja Sabbat. Schlechte Karten für die Frau. Ne? Wir haben Gott beschränkt auf dem Sabbat und am Sabbat heilt man nicht. Ja, das ist ja toll. Ne? Ja, aber so solche verrückten Geschichten, wie wir haben, ich weiß auch nicht. Ne? Menschen neigen dazu, das also so zu machen. Und Jesus sagt auch, das ist doch ganz absurd. Wenn am Sabbat dein Esel in den Brunnen fällt, den holst du raus. Und die Frau? Ja, von dem Esel haben wir was. Von der Frau nicht. Leute, im Kern ist es böse. Nur böse. Fromm ist das nicht. Es sind alles Ausreden, es sind Entschuldigungen. Die haben die Frau ertappt, so eine andere Frau, die ganz alleine, frisch im Ehebruch, haben die ertappt. Und dann haben sie die dahin geschleppt und gesagt, also die muss man jetzt unbedingt umbringen, steht ja im Gesetz. Ne? Jesus, was sagst du dazu? Ihnen ging es darum, alles richtig zu machen. Wir haben auf dieser Karte stehen, geht es um Leben und Tod oder geht es um richtig und falsch? Diesen Pharisäern und diesen Leuten, diesen Schriftgelehrten, die jetzt diese Frau im Ehebruch eben ganz alleine, haben sie da ergriffen, frisch ertappt. Also seltsam, ne? Und haben sie jetzt also davor geführt, um sie umzubringen, ne? Mein Gott, ist das wirklich gute Männer, ne? Also in der Gemeinde will ich auch sein. Machst du was falsch, wirst du umgebracht. Steht ja im Gesetz, das ist ein guter Mord. Wir sind berechtigt. Wir dürfen dich umbringen. Ja, wir sollen. Tut uns leid. Auf Wiedersehen. Glaubt ihr, dass es sowas heute noch gibt? Oh ja, sowas gibt es heute immer noch. Also ich bin schon auch in gewissen gesetzlichen Gruppierungen und Gemeinden gewesen. Das war knallhart. Da gab es nichts zu lachen, hallo? Da saß man eisern und versteinert und hat den Gottesdienst überlebt. Man war froh, wenn er rum war, hallo? Man war froh, wenn es vorbei war. Man konnte nach Hause gehen. Wieder überstanden, wieder Luft holen. 2 Stunden lang keine Luft geholt. Und jetzt... Ja, so hat sich's der Herr bestimmt gedacht. Alles richtig, richtig tot. Ja, genau. Ja, und Jesus hat interessiert, wie könnte man die Frau retten? Ne? War Jesus daran interessiert, die Frau umzubringen? Naja, das kam ihm gar nicht in den Sinn. Er ist ja auch gekommen, das Leben zu bringen, ne? Und nicht um Steine zu werfen. So, und also hat er sich überlegt, wie können wir die Frau retten? Und dann hat er da was in den Sand geschrieben. Wir wissen nicht ganz genau, was er da geschrieben hat. Vielleicht den Namen des auf frischer Tat nicht ertappten anderen des Mannes. Vielleicht war es ein Pharisäer. Wir wissen nicht ganz genau, um wen es sich gehandelt haben könnte. Und dann, oder er hat einfach das Gesetz überschrieben mit Gnade. Und sagt, wir suchen keine Gründe mehr, jemanden umzubringen. Wir suchen jetzt nach Gründen, jemanden zu retten. Viel besser, ne? Ah, und so wurde die Frau nicht hingerichtet. Und Jesus sagte, geh hin und sündige nicht mehr. Kann das sein, dass er das so sagte? Ich verurteile dich auch nicht, aber geh hin und ja. Also bei dem Jesus hätte ich es vielleicht dann auch gepackt, das zu lassen. Das war so große Gnade. Mitten im Alltag. Ja, wunderbar. Wofür erzähle ich das alles? Ach, ihr Lieben, ich habe angefangen zu erzählen, wir müssen Pause jetzt in die Gruppen oder was jetzt was ansteht. Weil, ja. Aber mein Plädoyer, und das wird durch den ganzen Tag so gehen, mein Plädoyer, das, was ich euch sagen möchte, ist, unser Bild von den Dingen, die geschrieben stehen, ist für erwecktes Leben zu klein. Das braucht einfach ein anderes Niveau. Es braucht ein anderes Niveau an Kraft, ein anderes Niveau an Offenbarung, ein anderes Niveau an Sehen, ein anderes Niveau an Lebendigkeit. Es braucht ein anderes Niveau. Und ich möchte gern, dass das Niveau sich hebt und dass das Niveau auch oben bleibt. Das erweckte Leben ist eben nicht eine Veranstaltung. Das ist das Leben. Hallo? Es ist das Leben, wenn du morgen ist das auch. Und übermorgen ist das auch. Wenn das ganze Niveau an Kraft sich hebt, dann hebt sich das auch, dann ist das auch morgen angehoben. Das hast du ja noch nie gehabt. Du weißt nicht, wie man einen Montag in gehobener Stimmung lebt. Das weißt du ja gar nicht. Du bist ja innerlich nur eingestellt, ja, den muss ich überleben und die ganze Woche muss ich überleben. Am nächsten Sonntag falle ich wie tot in die Gemeinde und werde hoffentlich, kann ich da wieder auftanken. Und die Engel singen, ja genau, das ist so haben, das ist das Evangelium. Fall in die Gemeinde, werde aufgetankt, nächste Woche. Was soll das sein? Ist das Leben oder Sterben? Stirbst du noch oder lebst du schon? Ikea. Ja. Okay, also wenn wir leben wollen, wenn das ganze Niveau sich steigern soll, müssen wir meiner Meinung nach für möglich halten, dass wir unter Niveau leben. Wir sind unter dem vorgesehenen Niveau. Und wir haben alles, was in der Bibel steht. Und gerade auch sowas wie Pfingsten. Wir haben die Dinge klein gekocht, klein gemacht. Die Flammen wurden immer kleiner. Ja, das Feuer wurde immer kleiner. Jetzt in den Mittelalterbildern ist es noch so, dass du noch einen Hauch davon siehst. Den Sturm. Wir haben die Dinge klein gemacht. Das leuchtende Angesicht Gottes. Wir haben das alles so klein gemacht zum Heiligenschein. Blass. Muss er sein. Ja, also, der Heilige Geist muss diese Bilder zerbrechen. Amen. Das ist die Entschleierung. Wir haben lauter Bilder vor dem wirklichen Jesus stehen. Wir haben diesen eingebildeten Jesus. Wir haben diesen christianisierten Jesus, diesen domestizierten Jesus, den man in eine Kirche sperren kann. Mit dem echten Jesus kann das überhaupt nichts zu tun haben. Der echte Jesus hat ja auch gar keine Kirche gegründet, oder? Hat Jesus irgendwo eine Kirche gegründet? Gab es dann Jesuszentrum, wo man Jesus besuchen konnte am Sonntag für eine schöne Predigt? Dann zum Kuchenessen nach Hause? Nein, so war der echte Jesus ja überhaupt nicht. Der trieb sich überhaupt nicht so viel in Kirchen rum. Der ging da in die Häuser von diesen ganz normalen Leuten, ne, und hat da mit denen irgendwie zu Abend gegessen und ein Glas Wein getrunken. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber kann sein. Es kann sein, dass Jesus uns findet, wo wir sind. Und wir sind eigentlich normal nicht in der Kirche, wir sind normalerweise woanders. Jesus kam auf das Büro von Matthäus oder wem, wer war das? Der Zöllner, da kam er da aufs Büro, ne, und sagte, komm, folge mir nach. Der ließ seinen Bleistift fallen, hat den Computer abgeschaltet und sagte, okay. Was war das? Das war der echte Jesus, ne? Der echte Jesus ist so, dass man seinen Computer auch abschaltet. Tatsächlich, der ist interessanter. Der echte Jesus, der, vielleicht ist der Computer auch einfach ausgefallen. Ich meine, die Elektrik einfach durchgebrannt, weil Jesus auftauchte, ging nichts mehr. Jesus ist ja ein Störfaktor, wisst ihr ja, ne? Wo der auftaucht, Störung. Und so, jetzt kam der echte Jesus. Ihr Lieben, wir brauchen auch den echten Jesus. Eine Erfahrung mit dem echten Jesus. Das geht nur, wenn der Heilige Geist unsere Bilder, unsere Vorhänge, unsere Meinungen, unsere Ansichten zur Seite räumen kann. Und wir sind, die wir sind, vor ihm, wie er ist. Du brauchst dir über Weckung dann keine Gedanken mehr zu machen. Ne? Ja. Weil dieses Licht wird zu deinem Licht und seine Wege werden deine Wege und seine Gedanken werden deine Gedanken, du wirst wie der. Dann passt du nicht mehr in die Welt. Aber darüber reden wir das nächste Mal. Was passiert, wenn du auch nirgendwo mehr reinpasst? Weil du störst, weil du zu lebendig bist. Der Friedhof kommt mit dir nicht mehr zurecht. Amen.